Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer von Radio Maria, es freut mich, dass ich Ihnen heute im Rahmen einer Reportage den Wallfahrtsort Oberdorf präsentieren darf.
Am Mikrofon ist Andrea Marti.
Oberdorf ist am Solothurner Hausberg Weissenstein gelegen, am Südfuss vom Jura. Ja, bevor ich hier angekommen bin, habe ich mich natürlich über den Wallfahrtsort orientiert und bin auf eine sehr informative, ausführliche Internetseite von dem Wallfahrtsort gestossen. Der zuständige Pfarrer, der Agnel Wickenmann, den wir nachher werden treffen, hat unter anderem auch geschrieben, was wichtig ist bei einer Wallfahrt. Unter anderem hat er aber auch darauf hingewiesen, wer hier ankommt, soll doch auch bei der Einsiedelei vorbeikommen und bei der St. Verena Schlucht. Bevor ich jetzt zu ihm gehe, habe ich mir da auch mal einen Eindruck machen und bin dahinter gekommen. Und es ist wirklich ein Ort von Frieden, Kraft und Sammlung. Sie haben jetzt gerade die Glocke gehört von dieser Kapelle. Ich bin natürlich jetzt gespannt, was uns der Pfarrer Wickenmann wird darüber erzählen.
Zur Einstimmung aufs Interview noch einige Aussagen in Bezug auf die Bedeutung der Gnadenkapelle von Passanten, die ich getroffen habe auf dem Weg in Richtung Pfarrhaus.
Was bedeutet Ihnen die Gnadenkapelle?
Also das gehört einfach zum Dorf, oder?
Was bedeutet Ihnen der Wallfahrtsort Oberdorf?
Also über einen Wallfahrtsort kann ich nichts sagen, aber die Kirche sehe ich all Tag und ist wunderschön zum Anschauen. Und mehr kann ich da nicht sagen.
Was bedeutet Ihnen der Wallfahrtsort?
Ich finde einfach die Glocken noch lustig, für die Kinder zum Schauen. Ja, ich finde es noch schön, dass dort die alten Glocken stehen.
Hast du Glocken angeschaut? Wie hast du gemacht mit den Glocken?
Genau.
Guten Tag, Herr Pfarrer Wickenmann. Jetzt sind wir bei Ihnen in dem wunderschönen Wallfahrtsort und wir sind jetzt ganz gespannt, was Sie uns zu erzählen haben.
Ja, Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch ein herzliches Willkommen. Wenigstens im Geist sind Sie hier zu Oberdorf heute. Und während wir jetzt Interview machen, scheint die Sonne so herrlich da in unsere Stube rein. Und es ist auch so ein bisschen der Geist von Oberdorf, das Mutter Gottes. Es ist ja ein Maria-Wallfahrtsort. Man sagt auch, es sei ein kleines Solothurner Einsiedeln, weil Oberdorf die gleichen Privilegien hat wie Einsiedeln, wo vom Papst Clemens VIII. Seinerzeit Oberdorf gewährt worden sind. Auf jeden Fall, Mutter Gottes hier in Oberdorf findet man in der Gnadenkapelle, in einem sehr schönen Gnadenaltar, umringt von Wolkenkränzen und eintaucht in ein wunderbares Licht. Die Kirche selber ist eine Barockkirche und Mutter Gottes, wo in der Mitte von dem schönen Wolkenkranzaltar ist viel älter. Das stammt nämlich so aus der Zeit um 1400, vielleicht ein paar Jahre früher oder ein paar Jahre später. Aber die Mutter Gottes stammt aus der Zeit der Gotik. Und so wie man sie heute darf anschauen darf, so wie man ihr darf heute hier zu Oberdorf begegnen, ist die Mutter Gottes, wo eine ungeheure Wärme ausstrahlt. Ein Licht, das einem auch in die Seele darf leuchten. Mutter Gottes von Oberdorf ist eigentlich erst im Mittelalter bekannt worden. Und zwar sind die Ursprünge der Mutter Gottes hier zu Oberdorf nicht ganz geklärt bis heute. Also rein historisch gesehen weiss man nicht ganz genau, warum und aus welchem Grund Mutter Gottes hier zu Oberdorf Fuß gefasst hat, beziehungsweise warum Oberdorf eigentlich ein Wallfahrtsort geworden ist. Man vermutet aus der Zeit der Gugglerkriege, das war Ende 14. Jahrhundert, so um 1370, 1380 herum, dass verschiedene Dörfer rund um Oberdorf herum, auch unter anderem Städtli-Gurzelen, zerstört worden sind wegen diesen Gugglern, die brandschatzende und plündernde und auch mordende Horde war, die durch unser Land gezogen ist. Und man vermutet, dass unter Umständen aus einem zerstörten Kirchen eben die Mutter Gottes Statue auf Oberdorf gekommen ist. Das ist eine der möglichen Theorien. Oder Möglich ist auch, oder denkbar ist auch, dass die Statue, die man heute im Gnadenaltar findet, eben so um 1400, vielleicht Ende 1380 oder so, für die Kirche Oberdorf geschnitzt worden ist. Aber man weiß es nicht ganz genau, das liegt also im Dunkeln. Was bekannt ist aus der Geschichte, ist, dass die Kirche, die vorher war, sehr, sehr alte Wurzeln hat. Und das weiss man aus der sogenannten Stiftsannuale vom Stift St. Ursen, wo es im Jahr 1350 kommt, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ist es 57 oder 54, auf jeden Fall aus dem 14. Jahrhundert. Und dort drin findet man den Hinweis, dass bereits im 8. Jahrhundert, also so ab 750 wahrscheinlich, ein Wahlbruder dort in Oberdorf in einem kleinen Kirchli den Gottesdienst versehen hat für die Leute, die hier am Berg noch gewohnt haben und wahrscheinlich auch die Christianisierung von unserem Land vorwärts gebracht hat, weil man ja dürfte nicht vergessen, dass so ein bisschen die Zeit vom heiligen Gallus, von den irischen Mönchen auch, wo da, der heilige German und so weiter, wo da in unserer Gegend Christianisierung eigentlich erst vorwärts gebracht haben. Nun, wo wir vor etwa 100 Jahren eine Kirchenrenovation gemacht hat, hat man leider da noch ein bisschen dilettantisch, aber trotzdem immerhin hat man Ausgrabungen gemacht, die hat man dann auch nochmal nachgeschaut in den 50er Jahren, wo die grosse Kirchenrenovation war. Und man hat also tatsächlich herausgefunden, dass es zur heutigen Kirche mehrere Vorgängerbauten gegeben hat, die also wirklich tatsächlich seit dem 8. Jahrhundert da hintereinander gebaut worden sind. Und das ist also doch sehr interessant, weil der erste Patron von Oberdorf ist eigentlich der heilige Michael. Das schlägt sich da drin nieder, dass in Oberdorf heute noch das Wappen vom heiligen Michael ist. Also auf einem blauen Hintergrund sieht man da den heiligen Michael mit seiner Waage in der Hand, wo ja symbolisch für Gerechtigkeit Gottes, wo versucht, das Gute und das Böse abzuwägen und durch seine Gnade und durch seine Barmherzigkeit den Menschen den Weg eben ins ewige Leben zu ermöglichen. Wie gesagt, in dieser ersten Kirche oder diesen ersten zwei oder sogar drei Vorgängerkirchen von der heutigen Kirche ist der heilige Michael der Patron gewesen. Aber eins, was man weiss, wegen einer Glocke, die erhalten geblieben ist, die man heute noch unter dem Turm von der heutigen Kirche, also dem heutigen Kirchenturm, auf dem Parterre anschauen kann. Das ist eine Glocke, die aus dem Jahr 1432 stammt und die zum Lob und Ehr der jungfräulichen Mutter und Magd Maria geweiht worden ist, weiss man also, dass hier schon eine Marienverehrung zu Oberdorf war. Also der Kirchenneubau aus dem Anfang des 15. Jahrhundert, der scheint offensichtlich der Mutter Gottes gewidmet zu sein. Das hat eben eventuell etwas zu tun mit dieser Statue, die heute im Gnadenaltar steht. Jetzt, wo dann das Konzil von Basel war, Ferrara Basel, das war ja das Doppelkonzil gewesen, in dieser turbulenten Zeit, wo ja im Osten der Untergang von Konstantinopel war, also vom Oströmischen Reich 1453. In dieser Zeit sind Konzilsväter von Basel sind mehrmals hier auf Oberdorf, das ist also historisch bezeugt. Und mit denen ist dann eigentlich auch die Wallfahrt auf Oberdorf so richtig in Gang gekommen. Und so ist es geschehen, dass ab dem 15. Jahrhundert eigentlich immer mehr und mehr und mehr Pilger gekommen sind. Eines der eindrücklichen Daten, die man heute noch immer kann, ja, wo jedes Jahr auch wieder kommt, ist die bekannte Wallfahrt von der Stadt Solothurn, also von der Pfarrei St. Ursen, die seit dem Jahr 1557 auf Oberdorf stattfindet. Und das ist ja doch sehr... Nein, Entschuldigung, jetzt haben wir geirrt, seit 1457 stattfindet. Wir haben nämlich vor jetzigen 5 Jahren das 550. Wallfahrtsjubiläum von der Stadt Solothurn auf Oberdorf gefeiert. Das ist also ein Zeichen, dass die Verehrung von der Mutter Gottes doch sehr, sehr alt ist. Und eben auch erklärt ein bisschen den Rang, den dann Oberdorf langsam bekommen hat, vor allem im 16. und 17. Jahrhundert, wo die Blüte war vom Wallfahrtsort Oberdorf, wo dann ja auch die Kirche dann ausgeschmückt worden ist und barock umgebaut worden ist, so wie man sie heute kann sehen. So viel also mal ein bisschen zur Geschichte von Oberdorf.
Sie hat vorher erwähnt, dass vor 100 Jahren die Kirche renoviert worden ist und dass man im Rahmen dieser Renovation Ausgrabungen gemacht hat. Kann man die irgendwo anschauen? Sind die neu wieder ausgestellt?
Nein, leider sind die Ausgrabungen, eben, ich habe es erwähnt, relativ für heutige Verhältnisse dilettantisch gemacht worden. Und bei der ganz grosse Kirchenrenovation 1957 hat man dann auch den Boden, der unter den Gnadenkapellen ist, es ist also dort, wo, wo die ersten Kirchenbauten gewesen sind, hat man zum Teil ausgehoben, weil man darunter eine Kaverne gemacht hat, wo man die Heizung drin tun hat, und darum hat man eigentlich vom historischen Grund einen Haufen zerstört, das ist sehr schade, kann man also nicht mehr nachschauen. Aber es gibt ein kleines Trostpflästerli, man kann Fund hat man wenigstens kartografiert, also man kann nachschauen, wie das ausgesehen hat, wo man die das erste Mal ausgegraben hat, und da sieht man also tatsächlich, dass es etwa 3 Vorgängerbauten gibt von den heutigen Kirchen, also ein Kirchli wirklich aus dem ersten Jahrtausend, dann eins, das so in der romanischen Zeit erweitert worden ist, dann eine gotische Kirche und schließlich eben die heutige Barockkirche, die man sieht.
Herr Pfarrer Rickermann, Sie haben erwähnt, dass der erste Patron der heilige Michael ist, vom Dorf Oberdorf. Jetzt gibt es einen weiteren Patron noch?
Nein, natürlich ist es dann Maria geworden. Maria ist immer, wie soll ich sagen, hat nach Michael sozusagen ihren Platz eingenommen. Also die Kirche ist heute natürlich der Mutter Gottes geweiht. Und weil wir ja ein Wallfahrtsort sind, Maria-Wallfahrtsort, darum ist der Michael ein bisschen in den Hintergrund treten. Aber es gibt neben unserer Kirche eine entzückende kleine Kapelle. Das ist heute die Aufbahrungskapelle, wo die sogenannte Michaelskapelle ist, wo es ein schönes altes Altarbild gibt, wo eben der Michael drauf zu sehen ist mit seiner Waage in der Hand, wo auf der einen Seite ein Menschli drin sitzt und auf der anderen Seite so ein Stein, der nach oben drückt. Und je nachdem, eben, ob die Schuld oder die Erlösung grösser ist, ist nach alter Vorstellung der Michael der, der eben den Weg in den Himmel ebnet oder eben auch ein Urteil ausspricht, dass jemand sich noch muss läutern.
Können Sie etwas über das Areal von dem Wallfahrtsort berichten?
Ja, das ist eben ein sehr schönes und ein altes Areal. Das Areal ist, obwohl es mit einer Mauer umschlossen ist, gleich ein sehr ein offenes Areal. Und trotzdem hat das Areal so etwas von einem Heiligtum, in dem Sinn, dass es auch ein Ort ist, wo Ruhe und Betrachtung herrscht. Im Süden ist es, wo man ja auch schön über das Mittelland dann sieht, weil wir dort in Oberdorf so auf einer Juraterrasse sind, wo man bei schönem Wetter noch das ganze Mittelland und den Alpenkranz vor sich hat. Im Süden ist es also abgeschlossen durch eine Mauer, wo in ein Feld hineingeht und auf der südwestlichen Seite der Friedhof ist und auf der südöstlichen Seite die sogenannte Kaplanei, weil dort in Oberdorf der Wallfahrtspfarrer immer früher auch einen Kaplan hatte. Und bis noch in die 80er Jahre waren da noch Ingeboler Schwestern, die bei uns hier gearbeitet haben. Auf jeden Fall ist die Kaplanei heute, wo einer Stiftung gehört, wo aber eine kirchliche Stiftung ist. Die Kaplanei ist heute ein Pfarreisaal und brauchbar für unsere Pfarrei und alles auch. Und auch hat ein paar Wohnungen drin. Auf der Westseite dann ist unser Areal wieder durch eine Mauer abgeschlossen, wo steil abfällt gegen den Wildbach und gegen das Dorf. Und auf der Nordseite charakterisiert das Pfarrhaus mit einem schönen alten Durchgang, wo man Stege vom Dorfplatz raufkommt auf den Kirchenplatz, charakterisiert dort der Abschluss dann mit dem Garten. Und wie gesagt, auf der Westseite dann schließlich liegt unser Friedhof.
Jetzt ist der Wallfahrtsort anerkannt?
ja, selbstverständlich ist. Nachher müsste, könnte und dürfte ich das gar nicht sagen. Und ich habe schon ein bisschen angedeutet vorher, dass der Höhepunkt und Blütezeit von dem Wallfahrtsort eigentlich vor allem im 16. und 17. Jahrhundert, also in der frühen Barockzeit, gelegen ist. Das erklärt sich auch darum, oder ist einer der Gründe, warum unsere Kirche im Jahr 1604 neu gebaut worden ist und dann im Jahr 1615 eingeweiht worden ist. Also Sie merken schon, 1615, 2015, wir werden bald unser 400-Jahr-Jubiläum feiern und wir haben verschiedene Aktivitäten vor, also nicht nur äussere Anlässe, sondern auch natürlich vom Gebet und vom spirituellen Weg, wo wir mit den Menschen dort in Oberdorf, aber auch mit den Pilger und Pilgerinnen möchten gehen, das haben wir vor. Ja, ich habe schon angetönt, dass der Clemens der 8, aber Nagel, bin ich nicht mehr fest, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob es wirklich der 8 ist, aber es ist auf jeden Fall einer der Clemens-Päpste gewesen, der auf die Anfrage vom Ratsherr Stahl, also am Ende vom 16. Jahrhundert, Oberdorf die gleichen Privilegien gewährt hat wie Einsiedler. Und das erklärt sich folgendermaßen. In dieser Zeit ist es sehr wichtig, dass man auch einen Ablass bekommt, dass man wirklich sich wirklich frei fühlen konnte von Schuld und Sünde. Und so ist es dann gekommen, dass der Ratsherr Stahl im Gespräch mit dem Papst die Privilegien erlangt hat, dass für die, die aus einer physischen Unmöglichkeit nicht haben können auf Einsiedler gehen, man muss sich auch überlegen, dass dort mal ja die Wege hier in der Schweiz noch nicht so gut gewesen sind wie heute. Es hat noch keine Strassen gegeben wie heute und ein Weg von Solothurn auf Einsiedler ist natürlich viel beschwerlicher gewesen und für Leute, die älter oder gebrechlich gewesen sind, ist es natürlich einfacher gewesen, auf Oberdorf zum Retter Gottes zu gehen, als jetzt auf Einsiedeln. Und wie gesagt, der Ratsherr Stahl von Solothurn hat denn das also tatsächlich zu Weg gebracht, dass Oberdorf die gleiche Rechte hat wie Einsiedeln. Also bezüglich der Ablässe und auch bezüglich der Feier und der Wichtigkeit vom Ort, vom Wallfahrtsort. Das ist der Grund, warum denn Oberdorf auch den Namen bekommen hat, Solothurnische Einsiedeln. Und das ist der Grund, warum eigentlich in unserer Region Oberdorf immer noch ein ganz beliebter Wallfahrtsort ist, auch wenn er, wenn es ein kleiner Wallfahrtsort ist, der jetzt vielleicht nicht so bekannt ist wie andere. Aber es hat einen schönen Nebeneffekt, wenn man zu Einsiedeln ist. Ich selber habe zu Einsiedeln studiert und kenne es darum sehr gut. Wenn man zu Einsiedeln ist, ist ja immer ein Kommen und ein Gehen in dieser Kirche. Und bei uns ist doch sehr oft, wenn man im Sommer oder im Winter in der Kirche sitzt, ist es sehr ruhig und man kann auch als Einzelner wirklich in einer wunderbaren Ruhe und in einer Atmosphäre von Gesammeltheit vor dem herrlichen Gnadenbild sitzen und sich vertiefen in die Gegenwart von Gott und natürlich auch besonders um Fürsprache von der Mutter Gottes bitten und auch mit ihr ins Zwiegespräch kommen.
Hat Mutter Gottes schon Fürbitte erhört?
Das ist etwas vom Eindrücklichsten und das ist etwas, wo ich immer wieder sage, ja, unsere Mutter Gottes kann auch etwas, wenn andere Leute einmal sagen, ja, muss halt auf Lourdes oder auf Fatima, und ich sage, ja, Moment mal, also Mutter Gottes zu Oberdorf ist die gleich. Und das ist etwas sehr, sehr Eindrückliches. Seit etwa 40 Jahren gibt es da zu Oberdorf ein sogenanntes Fürbittbuch. Und wenn man sieht, was Menschen da an Sorgen, an Nöten, an ihren Freuden reinschreiben, so ist das ganz außerordentlich eindrücklich. In diesen Fürbittbüchern kann man auch Zeugnis lesen von vielen Menschen, die eine Gebetserhörung erfahren haben. Gesundheit, jemand, der zum Beispiel unerwartet von Krebs geheilt worden ist, auch in familiären Fragen, Menschen, die ungeheuer leiden darunter, dass sie in der Familie nicht mehr klappen, sogar in kirchlichen Fragen und so weiter. Ich habe die Bücher, wo es einige Bände inzwischen im Archiv gibt davon, wo zum Teil auch sehr bedenkliche Sachen drinstehen, natürlich, weil es wird nicht gefiltert, da können die Leute schreiben da manchmal sehr komisches Zeug drin, Aber die, die doch mit einem aufrechten Herzen und mit einem tiefen Glauben kommen, haben da schon einiges an Gebetserhörung dürfen erfahren. Und auch eben Leute, die zum Beispiel ganz unerwartet von einem Krebsleiden geheilt worden sind und so weiter.
Was macht ihr mit diesen Gebetsbüchern?
Die Gebetsbücher, die tun wir archivieren. Das heisst, die kommen einfach in ein Archiv. Aber solange ein Gebetsbuch in dem Sinn aktiv ist, das heisst, in der Zeit, wo zum Beispiel jemand dafür betet, tun wir ja die Anliegen immer wieder, sagen wir am Sonntag im Gottesdienst mal wieder in einer Fürbitte oder in der täglichen Messe tun wir die Anliegen natürlich dann ganz besonders auch der Mutter Gottes anempfehlen. So ist es in der täglichen Messe auch üblich, dass wir sehr oft auch für die Kranken und für die Leidenden beten. Und wie gesagt, es ist immer sehr eindrücklich, weil Menschen, die hierher kommen, dann das auch wirklich spüren. Und so erfahrt man auch eine andere Art von Zusammengehörigkeitsgefühl, als jetzt bloß einfach nur, in Anführungszeichen, das Feiern vom Gottesdienst, sondern auch, dass man sich als bittende und dankende Menschen dort versammeln, wo vor Gott wirklich das Vertrauen gegenüber der Mutter Gottes und ihrer Fürsprache von Gott eben auch das Vertrauen entgegenbringen tun. Und das bringt natürlich nochmal eine ganz andere Dimension auch rein, eine andere Tiefe und eine andere Vertrautheit und eine andere Verbundenheit untereinander.
Gibt es besondere Anlässe?
Der grösste Anlass ist eigentlich der 15. August, wo unser Patrozinium ist. Und da ist nicht nur die Kirche dann zunderab sie in Anführungszeichen, also wunderbar geschmückt und wirklich fein rausgeputzt bis zum Letzten und wirklich dann auch bis auf den letzten Platz, bis hinterst besetzt und übervoll mit Leuten, sondern das ganze Dorf ist dann eigentlich auf dabei, weil es sogenannte Kölbi ist, oder wie wir auch dort in Oberdorf sagen, der Frauentag. Und zwar nicht nur Frauentag im Sinn von Mann und Frau, sondern Tag unserer lieben Frau. Und weil das so ein wichtiger Tag ist, ist natürlich dann immer auch ein Festgottesdienst und eine ganz feierliche Festgott dann auch am Nachmittag, Kirchenführung und so weiter. Und das ist einer der ganz grossen Tage. Dann natürlich feiern wir auch miteinander Marienfest, also der 8. Dezember, die Empfängnis, Maria unbefleckte Empfängnis, aber auch die andere, der 25. März zum Beispiel, oder andere kleinere Marienfeste, die wir hier einfach auch pflegen.
Herr Pfarrer Wickermann, Sie haben bei der Internetseite relativ ausführlich beschrieben gehabt, und zwar die Elemente der persönlichen Wahlfahrt. Mhm. Können Sie etwas darüber erzählen?
Unser Leben ist ja eigentlich eine grosse Reise. Es gibt ja ein Lied, das heisst, unser Leben gleicht einer Reise. Und die Reise fängt irgendwann einmal an, wenn wir auf die Welt kommen, und endet mit unserem Tod. Und wenn die Reise irgendwo einen roten Faden oder ein Ziel soll haben, dann kann man tatsächlich auch unser Leben mit einer Wallfahrt vergleichen. Weil wir sind ja unterwegs auf unser ganz grosses Ziel zu, man könnte sagen, aus den Händen vom Herrgott zurück, wieder in die Hände vom Herrgott. Unsere Seele, die sich ja zusammen mit unserem auferstandenen Leib dann in die Herrlichkeit Gottes darf begehen, wenn wir endlich dann so bereit sind. Und ich vergleiche unser Leben, unseren Lebensweg gern mit einer Pilgerreise, mit einer Wallfahrt. Weil auf einer Wallfahrt, wenn man das mal wirklich macht, kann man so sehr viel erleben. Also es gibt Durststrecken, es gibt Strecken, wo sehr streng aufwärts geht, wenn man zum Beispiel zu Fuß geht. Es gibt Strecken, wo sehr steil abwärts geht. Vielleicht landet man auch mal auf dem Hosenboden, wenn man ausgerutscht ist. Oder vielleicht schneidet man sich irgendwo mal an einen Ast, wo irgendwie blöd reinlampet. Oder es gibt wunderbare Haltestellen auf dem Weg zum Ziel. Wir machen hier von Oberdorf mit unseren Leuten immer eine Wallfahrt auf Maria Stein, wo ja ein anderes berühmtes Solothurner Wallfahrtsort ist. Und wenn man da so zu Fuß unterwegs ist, da erlebt man so allerlei Stellen, wie gesagt, wo man Halt kann haben, wo man sich kann, wieder stärken mit Speis und Trank. Orte, wo man fast ein bisschen den Berg muss aufkeuchen muss und denkt, Mensch, schaffe ich das? Orte, wo man sich, wie gesagt, wieder ausruhen kann. Andere Orte, wo man wirklich ein bisschen aus dem letzten Loch pfeift. Und so ist es doch auch ein bisschen in unserem Leben. Unterwegs sind wir und mich dünkt, es ist ganz wichtig, dass man unser Ziel nie aus den Augen verliert. Wer auf einer Pilgerfahrt ist, hat immer irgendwo ein Stückchen weit auch sein Pilgerziel vor den Augen. Und ich denke, es ist ein gutes Bild für unser christliches Leben. Der Gedanke von der Wallfahrt ein bisschen abzuschliessen. Ich glaube, es gibt zwei wichtige Elemente. Auf der einen Seite zu wissen, dass man unterwegs ist auf ein Ziel hin und dass es bei dem Unterwegssein eben, wie angetönt, verschiedene Erlebnisse gibt. Manchmal negative, manchmal positive. Aber dass egal, was man erlebt, dass man das Ziel nie aus den Augen verliert. Und das ist eben das Zweite, dass unser Leben wirklich auf das Ziel unterwegs ist und dass man sich da nichts abbringen lässt. Und dass man auch wirklich darauf vertraut, dass man das Ziel einmal wird erreichen.
Herr Pfarrer Wickenmann, was würden Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, wenn jemand unterwegs möchte sein mit dem Ziel Oberdorf, die Wallfahrt machen?
Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man kann, zu Fuß auf Oberdorf kommen kann. Man kann natürlich auch mit dem Auto oder mit dem Bus gehen. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es zum Glück genug gut. Ich fange mal mit einer relativ harmlosen und schönen Variante an, wo man also nicht wahnsinnig sich muss überanstrengen. Also man kann zum Beispiel mit dem Zug auf Solothurn fahren und sich dann richtig Einsiedelei auf den Weg machen und dann dort Einsiedelei, das ist eine wunderbare Schlucht, die sogenannte Verena-Schlucht, zu drauflaufen, wo man auch der ältesten Tradition, religiösen Tradition aus dem Solothurner Land kann begegnen. Verschiedene Höhlen und Kapellen und sogar eine Einsiedlerin wohnt dort. Auf jeden Fall kann man dann durch die Einsiedelei noch Richtung Oberrüthen laufen und dann links durch den Wald durch, über eine Moräne schön auf Oberdorf laufen, wo man die ganze Zeit sich die Wallfahrtskirche vor Augen hat. Und wo man einen wunderbaren Blick auch hat über das ganze Mittelland, da ist es wirklich einer von den schönsten Orten, wie ich da sage, in der Umgebung, wo man wirklich das Pilgern und das Wallfahren wirklich buchstäblich vor Augen hat. Das ist also sehr, sehr ein schöner Weg, wo man, wenn man ganz gemütlich geht, wahrscheinlich etwa so 2-2,5 Stunden rechnen, wenn man sich noch ein bisschen Zeit will nehmen für ein Picknick oder ein bisschen etwas anzuschauen, würde ich etwa 3 Stunden rechnen. So, dann kann man es wirklich ganz gemütlich nehmen. Das ist eine sehr, sehr schöne Wanderung. Für die, die vielleicht ein bisschen weniger gut zu Fuß sind, da kann man zum Beispiel das Auto nehmen, natürlich auf Oberdorf. Man kann aber auch den Zug nehmen auf Solothurn. Und dann gibt es einen Bus, der direkt auf Oberdorf fährt. Und mit dem Bus, vom Bus aus kann man in zwei Minuten ist man in der Kirche Oberdorf. Man kann natürlich auch ganz eine andere Variante machen, wenn man ein bisschen länger will laufen. Man kann zum Beispiel, für die, die jetzt ein bisschen eher sportfreak sind, könnte man zum Beispiel zu Önsingen aussteigen und dann noch den ganzen Höhenweg entlang dem Jura machen, über Atiswil, den Niederwiler Stierenberg, dann an Balm vorbei und so dann auf also Günzburg, Balm und dann so auf Oberdorf laufen, das ist dann natürlich schon ein bisschen eine grössere Wallfahrt, wo man dann auch sich wirklich ein bisschen anstrengen. Man kann auch anders machen, das habe ich schon mal mit den Pfadfindern gemacht, da sind wir in der Nähe von Biel, sind wir losgelaufen und dann über den Jura, über den Allerheiligen Berg, also auf Allerheiligen, die herrliche, schöne, alte Kapelle und nachher von der anderen Seite alles im Jura noch über dann auf Oberdorf und sind am morgen um 6 Uhr, sind wir dort zu Oberdorf auch und haben dann morgen früh mit dem Pfadfinder den Gottesdienst gefeiert. Das ist auch eine Möglichkeit, aber da muss man also schon ein bisschen fitter sein. Jetzt, wie gesagt, man kann natürlich eben auch die Variante ÖV oder die Variante Auto machen. Parkplätze hat es genug, auf dem Dorfplatz oder auch neben dem Friedhof.
Einsiedelei, spannendes Stichwort. Können Sie etwas über die Felsenkapelle erzählen?
Also wenn man in die Einsiedelei kommt, dann heisst die Einsiedelei ja auch Verena-Schlucht. Und zwar hat die Legende noch, wie weit das historisch ist, weiss man nicht ganz genau, aber manchmal haben ja Legenden einen historischen Kern. Und von da ist es so, dass der Legende noch die heilige Verena ein paar Jahre in dieser Schlucht gewohnt hat, nachdem die, ihre Gefährten, der heilige Urs und der heilige Viktor aus der Thebäischen Legion, ja eben umgebracht worden sind, also das Martyrium erlitten haben. Und wenn man in die Verena-Schlucht von unten raufläuft, dann läuft man zuerst ein bisschen durch die Schlucht, an diesen verschiedenen Höhlen, auch etwa mit einem Kreuz vorbei. Und schließlich kommt man in den oberen Teil, wo sich dann die Schlucht ein bisschen weitet und in eine wunderbare, so, eigentlich so wie ein Felsental ist, wo auf der linken Seite eine Nachbildung von einem Ölberg ist, wo man die Jünger sehen, die schlafen und Jesus im Grunde noch eben seine grosse Erlebnis hat, wo er sagt, Herr, wenn du willst, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie du willst, nicht wie ich will, sondern wie du willst, also dein Wille geschehe. Und interessant ist, dass das Relief, das man oben drauf sieht, ist dann nicht Jerusalem, das historische Jerusalem, sondern die Stadt Solothurn. Also die Übertragung auf den Ort, was eigentlich auch wir uns immer wieder müssen, entscheiden, eben, dass Gottes Willen auch an uns kann geschehen. Und dann, wenn man ein bisschen gerade ein paar Schritte weiter geht, ist auf der linken Seite eine schöne alte Felsenkapelle aus der Barockzeit. Und das ist die sogenannte Verena-Kapelle. Das ist der heiligen Verena gewidmet, wo, wie gesagt, Patronin ist auch von dieser Schlucht, von dem Tal. Und neben dem Altar, wo ein Kreuzigungsaltar ist, sieht man auf der rechten Seite die kleine Verena-Statue, so in kleiner Nische innen im Fels. Und hinter dem Altar, relativ tief im Fels reingehauen, ist ein heiliges Grab, wo man die Wächter sieht rundherum. Es sind sehr schöne alte Barockfiguren. Und Jesus natürlich, der im Grab liegt. Und die Frauen, die ihn dünn beweinen. Dann, wenn man auf die andere Seite vom Bach schaut, wo die Verena-Schlucht geht ja am Bach, so sieht man ein kleines Eremitenhäuschen. Und dort wohnt im Moment eine Eremitin drin, die selber Verena heisst. Und sie schaut ein bisschen zu den Sachen, und also zum Kapelleli und dass es ein bisschen ordentlich ist in dieser Schlucht. Und gerade ein bisschen weiter oben vom Eremitenhäuschen ist noch eine zweite Kapelle, das ist die sogenannte Martinskapelle. Und auch dort hat sehr viele schöne alte Kunstwerke drin. Leider sind vor ein paar Jahren ein paar Statuen geraubt worden, so dass man heute eigentlich nur noch durch das Fenster in die geschlossene Kapelle kann schauen kann. Aber man kann wenigstens hineinschauen.
Oberdorf, das kleine Einsiedeln. Ganz im Sinn von dem kleinen Einsiedeln machen wir jetzt nach den ersten Ausführungen eine Musikpause, und zwar mit einem Choralgesang, der aufgenommen worden ist im Kloster Einsiedeln. Jetzt wollte ich aber wissen, wie überhaupt der Herr Pfarrer Rickenmann in das kleine Einsiedeln gekommen ist.
Also, ich bin ursprünglich in Wil, St. Gallen, geboren worden. Aber das Haus von meinen Eltern ist gerade in dieser Schlaufe hineingelegen, wo die Autobahn einfahrt zu liegen gekommen ist. Und so ist dann das Haus abgebrochen worden. Und mein Vater ist dann Lehrer geworden, da in der Solothurner Gegend. Und meine Familie ist dann auf Solothurn gezogen. Da bin ich noch ein kleiner Bubi gewesen. Ich bin dann in der Stadt Solothurn, ins Hermes-Bühl-Schulhaus, in die Schule. Und wir selber haben im Steigrubenquartier gewohnt, das ist ganz in der Nähe von der Verena-Schlucht, wo ich selber als Kind sehr, sehr viel mit meinen Kollegen spielen, obwohl es an sich Naturschutzgebiet ist, aber wir haben trotzdem immer dort sehr viel gespielt. Und schon als Kind bin ich etwa am Sonntagnachmittag mit meinen Eltern hier auf Oberdorf, sind wir einmal gelaufen und sind noch einen Moment bei der Mutter Gottes reingesessen, und auf meinem Weg, wo mich dann auf Einsiedeln in die Stiftschule geführt hat, nach der Primarschulzeit, später dann auf Rom zum Studium bei den Jesuiten, an der Gregoriana und am Lateran, und dann in ein Vikariat auf Bern und dann nochmal ein Doktorat in Rom, dann im Kanton Zug auf Riesch, ebenfalls zur heiligen Verena, das ist eine schöne alte Verena-Kirche, dort bin ich 4 Jahre Pfarrer gsi, Und schließlich nachher noch als Sekretär von der Bischofskonferenz vom Jahr 2000 bis zum 2006 habe ich mich dann irgendwo zurückbesonnen, dass es doch eigentlich auch wieder schön wäre, in die alte Heimat zurückzukommen. Vor allem, weil ich neben der Pfarrei und jetzt heute auch Wallfahrtsarbeit ja auch gerne noch ein bisschen möchte, unterrichten an der Universität. Und so ist es dann gekommen, dass ich einen Ort gesucht habe, der auch nicht allzu weit weg ist von Freiburg und auch von der Möglichkeit, eben mich zu bewegen in andere Richtungen. Und so ist es dann gekommen, dass in der Zeit, wo ich dann meine Sekretariatsarbeit für die Bischöfe aufgegeben habe, dass in der Zeit dann gerade Oberdorf frei geworden ist und sich das sehr gut angeboten hat, auch von der Verkehrslage und auch natürlich eben von meiner persönlichen Geschichte, wo ich da natürlich schon als kleines Kind oder als Jugendlichen auch dann erlebt habe. Und so ist es dann gekommen, dass ich nicht lange habe müssen überlegen, wo mich dann der Bischof gefragt hat, ja, was könntest du dir vorstellen? Habe ich dann mit dem Personalamt nachher haben wir das besprochen und so bin ich dann auf Oberdorf mich da Pfarrer geworden und arbeite heute zusammen im Dekanat mit anderen als Co-Dekan, habe Vorlesungen und so weiter und verschiedene andere, so kleinere Nebenjobli noch.
Oberdorf ist das solothurnische Einsiedeln und Sie sind studieren gegangen auf Einsiedeln. Ist das so der Grund gewesen, dass Sie gesagt haben, ich will jetzt bei der Mutter Gottes in der Nähe sein?
Gut, ich habe in meinem Leben immer eigentlich relativ, als Jugendliche ist mir das nicht so bewusst gewesen und ich habe auch nicht, wie soll ich sagen, irgendwie so gerade von Anfang an ein grosses Vertrauen zur Mutter Gottes gehabt, aber so mit der Zeit ist es ganz ruhig, so still mit dem Glauben zusammen ist das gewachsen. Und ich muss sagen, für mich ist Mutter Gottes heute jemand, der ganz wesentlich zu meinem Glauben dazugehört. Und ich denke auch, dass in einer Zeit, wo alles so analytisch und kalt ist, vielleicht der Aspekt vom Fraulichen in unserem Glauben etwas ist, wo man durchaus sollte vermehrt pflegen. Und vielleicht ist ja einer der Gründe, warum wir in den 70er, 80er Jahren neben der Emanzipations- und Frauenbewegung auch in der Kirche die feministische Theologie so stark hat, dass man vielleicht den marianischen Aspekt vom Fraulichen in der Kirche ein bisschen vergessen hat und dass das noch auf eine andere Art wieder reingekommen ist, wo ich hoffe, dass sich in der Zukunft eben auch irgendwo wieder wird, ein bisschen versöhnen miteinander. Und da denke ich schon, könnte die Mutter Gottes auch für die Zukunft wirklich auch ein bisschen einen Weg vorauszeigen für unsere Kirche.
Marianische Aspekte haben Sie jetzt erwähnt, Herr Pfarrer Wickelmann, sicher ein spannendes Thema auch für die Zukunft. Was ist da geplant jetzt im Wallfahrtsort Oberdorf?
Also, wir feiern ja im Jahr 2015 das 400-Jahr-Jubiläum von der Kirchenweihe, von unserer schönen Barockkirche. Die Kirche, so wie sie sich heute präsentiert, ist ja ein Wesselbrunner-Juwel, also die Gebrüder Schmutzer, das sind Künstler gewesen, die im Jahr 1676 und folgende da unsere Kirche ausgeschmückt haben. Und eigentlich so wie die Kirche heute aussieht, es so gestaltet haben. Aber wie gesagt, die Kirche selber, so wie sie heute da steht, ist eigentlich aus dem Jahr 1615, wo sie ursprünglich eingeweiht worden ist. Und wir wollen natürlich nicht nur zurückschauen, sondern uns ist es auch ganz wichtig, zusammen mit dem Pfarreirat, den wir hier in der Gemeinde haben, wo ein sehr ein kreativer Think Tank ist, eben verschiedene Anlässe zu machen, die nicht nur einfach äußerliche Events sind, sondern wo auch versuchen, ein bisschen einen spirituellen Weg mit den Menschen dort zu gehen und mit denen, die sich möchten, mit uns verbinden. Da sind also ganz unterschiedliche Sachen geplant. Also wir selber als Oberdörfer, Oberdörferinnen werden ab dem Jahr 2013 auf Wallfahrten gehen. Geplant ist Rom, Madonna del Sasso. Und im Jahr 2015 machen wir bewusst eine kleine Wallfahrt, aber so ein bisschen nach dem Motto Mutter Gottes, Besuch Mutter Gottes. Wir werden in ein anderes Marienwallfahrt vom Kanton Solothurn gehen, nämlich auf Wolfwil. Wolfwil ist ein anderer kleiner, schöner, alter Wallfahrtsort, auch von unserem Kanton. Also so Sachen werden wir machen, also Reisen, wo wir auch ein bisschen spirituellen Weg zurücklegen. Dann natürlich wird es ein schönes Weihenfest geben, zusammen mit unserem Bischof, der für die 400. Jahr feiert. Das ist am 28. Dezember, zumindest im Hinterrad, also wenn es kalt ist. Da werden wir sicher auch ein sehr schönes, grosses Fest machen. Dann werden wir für die Kinder natürlich einige Sachen machen mit der Schule. Wenn wir schauen, dass die Kinder auch ein bisschen Geschichte von unserem Ort kennenlernen und ein bisschen vertraut werden mit der Kirche, werden wir so eine Art einen Kalender machen, wo die Kinder können malen und wo wir dann so einen Wettbewerb machen, wo die Kinder dann auch die besten Zeichnungen dann so als Kalenderblatt können, rauskommen und eigentlich so ein Oberdörfer Jubiläumskalender rauskommt. Und noch einige andere Sachen mehr. Vielleicht für die, die jetzt von auswärts kommen, schauen wir dann, dass wir ein spezielles Wallfahrtsprogramm wieder machen im Jahr 2015. Übrigens für die, die gerne mal möchten, darauf schauen, die Internetseite heisst www.pfarrei-oberdorf.ch. Also wenn Sie mal darauf schauen, ist es sehr empfehlenswert.
Haben Sie eine spezielle Gebetsatmosphäre?
Es gibt dort in Oberdorf einen Gebetskreis, der sich einmal im Monat trifft. Es ist eigentlich ein stilles Gebet, das relativ formlos ist, in dem Sinn, dass es einfach darum geht, dass man sich selber wirklich auf eine meditative Art und Weise vor Gott bringt, dass man gemeinsam miteinander das Wort Gott lässt und nachher in einem Moment vor Anbetung, vor dem Allerheiligsten, eben auch wirklich versucht, bei ihm zu sein und dass man da wirklich dort miteinander beten. Denn was natürlich wirklich speziell ist, und das ist jeder, der da einmal gesessen ist in der Gnadenkapelle, hat das gemerkt, es ist eine ganz intensive Atmosphäre da, ohne dass man etwas sagt, ohne dass man etwas tut. Und das merkt man auch daran, dass Leute, die dafür sensibel sind, herausgefunden haben, dass Oberdorf einer der Kraftorte ist von der Schweiz. Also so wie Einsiedeln ist Oberdorf oder St. Verena Riesch zum Beispiel, wo weniger bekannt ist, aber auch andere bekannte Orte. So ist Oberdorf ein Kraftort und einer der Orte, wo man das am meisten gespürt, ist wirklich in der Bank vor der Mutter Gottes. Und da, man muss es also einfach selber erlebt haben, wenn man sich wirklich in Stille einmal vor der Mutter Gottes halt da sitzt. Es ist einem einfach wohl. Nicht mehr und nicht weniger.
Jetzt, Herr Pfarrer Wickermann, wir neigen uns am Ende zu von dem Interview. Was würden Sie wollen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Eigentlich zwei Sachen. Auf der einen, es sind zwei marianische Tugenden oder zwei Sachen, die uns auf unserem eigenen Glaubensweg helfen können. Das eine ist das, was von der Mutter Gottes heisst im zweiten Kapitel vom Lukas-Evangelium. Sie erwog alles in ihrem Herzen oder sie behielt alles in ihrem Herzen, heisst dort von der Mutter Gottes, nachdem alles beschrieben worden ist vom Evangelist, was bei der Weihnachtsgeschichte passiert ist. Und das immer wieder im Herzen erwägen, das Grundmarianische darüber nachdenken, es darüber meditieren, es darüber beten, das halte ich für etwas ganz, ganz Kostbares und dass man in unserer hektischen Zeit sich eben auch Zeit nimmt, wirklich über die kostbaren Sachen von unserem Leben eben auch in die Tiefe zu gehen und sie selber in die Tiefe vom Herz können zu erwägen und sie nicht einfach so wie ein paar Socken oder wie ein paar Unterhosen wieder abstreift und sagt, tschüss, es ist jetzt gerade ein bisschen interessant für ein Jahr oder 10 Minuten, sondern dass man weiss, das sind Sachen, die zum Inneren, zur inneren Ausstattung von uns Menschen gehören, nämlich dass hören auf das Wort Gottes, wo durch alle Generationen etwas kostbar ist. Das ist das eine. Und das andere, das ist das Vertrauen. Mutter Gottes hat ja gesagt, auch in einer Situation, wo für sie alles andere als klar war. Wie soll das geschehen, fragt sie oder Engel Gabriel nachher, wo er ihr sagt, du wirst ein Kind empfangen. Hallo, wie soll das passieren? Und dennoch hat sie ja gesagt, obwohl sie nicht genau gewusst hat, wie es wird rauskommen. Sie hat nicht genau gewusst, was jetzt da auf sie zukommt. Und die vertrauende Haltung auch Gott gegenüber, die vertrauende Haltung in unserem Leben, halte ich für etwas absolut Kostbares. Und etwas, was ich oft auch bei den Hochzeiten immer wieder sage, ohne das Vertrauen kann keine Beziehung gelingen, kann unseren Glauben nicht gelingen, kann unser öffentliches Leben nicht gelingen, weil wenn man aufeinander nicht mehr vertrauen kann, dann gründet alles auf eine Art Misstrauen und dann kommt es nicht gut. Und auch unser Land, unsere Heimat gründet ja letztlich darauf, dass man einander immer wieder vertraut hat, auch wenn es natürlich einmal Sachen gegeben hat, die nicht funktioniert haben, aber auch mit diesen Sachen kann man umgehen, wenn man wieder versucht zu vertrauen.
Danke vielmals, Herr Pfarrer Rickenmann.
Gern geschehen.
Jetzt sind wir nach dem Interview noch in die Gnadenkapelle gegangen. Wir stehen jetzt vor der päpstlichen Bulle.
Der Papst Clemens VIII. Hat im Jahr 1595 den Pilger, die auf Oberdorf kommen, die gleichen Recht gewährt, wo jemand hat, wo auf Einzelnen gehen, wallfahren. Und da steht, ich lese das einmal vor, ich muss es jetzt aber zuerst ein bisschen ablesen, es ist ein bisschen in einer alten Schrift geschrieben, von ihrer päpstlichen Heiligkeit Clemens dem VIII. Dies Namens ist durch gegebene Bull- und Ablassbrief allen und jeden Christgläubigen nachfolgende Gnad zu ewigen Zeiten erteilt worden. Nämlich, welche eine ganze vollkommene Woche lang täglich gegenwärtige Kirchen unserer lieben Frauen all hier zu Oberdorf andächtig besuchen und auf vergangene ordentliche Beicht in solchen Wochen einmal das heilige Sakrament des Altares empfangen und was jedem seine Andacht eingibt, gottesfürchtig bitten werden, die tun ihrem Gelübd, da sie ein Wallfahrt zu unserer lieben Frauen gehen, gegen Einsiedeln versprochen, ein genügen, also die genügen dem Versprechen, wenn sie nicht haben können auf Einsiedeln gehen, sondern eben auf Oberdorf gekommen sind, und erlangen gleichmäßigen Ablass und geistliche Gnaden, allwann sie die Kirche zu besuchen. Also wie wenn sie die besagte Kirche zu Einsiedeln besucht hätten. Gegeben im Rom nach der gnadenreichen Geburt Christi den 15. Heumonat des 1595. Jahres, also 1595, so ist es dann nachher dann geschrieben. Und Kopie, die man hier davon, also von dieser Bulle hat, und wo die Übersetzung ist vom latinischen Original, stammt aus dem Jahr 1766. Aber wer das Original will anschauen, die kann man im Staatsarchiv vom Kanton Solothurn anschauen.
Sehr spannend, danke vielmals. Jetzt, Herr Pfarrer Rickenmann, Sie haben erwähnt, es gibt einen speziellen Ort, der viel Kraft hat. Wo müssen wir jetzt hier anstehen?
Also, wenn man sich in der Bank von der Muttergotteskapelle, von unserer Gnadenkapelle befindet, so ist hier der Ort, wo die ältesten Kirchen gestanden sind, die Vorgängerbauten von der heutigen Kirche, und das ist ein eigentlicher Kraftort. Man merkt schon, wenn man einen Moment hier in Stille sitzt und in Richtung Gnadenbild schaut, so ist es einem ganz einfach wohl und es tut einem gut in der Seele.
Ja, die Marienstatue vom 14. Jahrhundert ist wirklich ein Gnadengeschenk. Und ich möchte hier einen passenden Einschub vom Referat vom Pfarrer Ludescher machen, wo es darum geht, dass der Pfarrer von Ars bereits als Kind eine Statue verehrt hat.
Beim heiligen Pfarrer von Ars hat es den Anschein, dass Maria ihn schon von klein auf angerührt hat, Und in ihm, als kleines Kind schon die Liebe zu ihr entfacht hat. Man weiß ganz genau, dass der kleine Johannes Maria Vianney von seiner Mutter ein Geschenk bekommen hat, und zwar eine kleine, ganz einfache Holzstatue, die die Mutter Gottes darstellt. Nichts künstlerisch Wertvolles, aber der kleine Johannes Maria Vianney hat als Kind an dieser Statue unwahrscheinlich Freude gehabt und ist an dieser Statue gehangen, so wie heute vielleicht ein Kind einen Teddybär oder eine Puppe mit ins Bett nimmt. So hat der heilige Pfarrer von Ars als Kind diese kleine Marienstatue bei sich getragen und sie verehrt und sie immer wieder aufgestellt, zum Beispiel auch, als er auf dem Feld war, um die Tiere zu hüten, die Kühe zu hüten, ging er oft ein bisschen weg von seiner Schwester und hat einfach aus seinem Hosensack die kleine Statue herausgezogen, hat sie irgendwo auf einen Baumstumpf gestellt, mit Moos ein bisschen verziert und so. Und dann hat er in der Stille gebetet, hat der Rosenkranz gebetet. Oder einmal wird ja berichtet, dass die Mutter ganz in Angst war, weil sie ihn nicht gefunden hat. Der Kleine war wie verschwunden und da suchte sie ihn auch im Stall und da sah sie ihn, wie er im Stall zwischen zwei Kühen kniete und dann hat er diese kleine hölzerne Muttergottesstatue ausgestellt gehabt und davor gebetet hat. Und er musste der Mutter versprechen, er darf nie wieder das tun und die Mutter so in Angst versetzen und sie dadurch schockieren.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich hoffe, dass Sie jetzt nach dieser Reportage viel Ruhe und Frieden in Ihrem Herzen verspüren und dass Sie jetzt Bedürfnis haben, einmal das kleine Einsiedeln am Solothurnischen Jura zu besuchen und vor allem die wunderbare Mutter Gottes Statue vom 14. Jahrhundert bewundern. Und ich wünsche Ihnen so sehr, dass vor allem in hektischen Zeiten es ihnen gelingen wird, auf ihr Herz zu hören und auch zu hören, was möchte Gott ihnen sagen. In dem Sinn beende ich die Reportage.